Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder versammelt sind. Finde ich ganz, ganz toll. So, was haben wir heute für Sie? Wir reden über künstliche Intelligenz und zwar die große Frage, ob die Benutzung von künstlicher Intelligenz uns unmoralischer macht. Ob wir eher dazu neigen zu betrügen, wenn wir künstlicher Intelligenz bestimmte Dinge übertragen. Das ist spannend. Wir reden über etwas, wo ich mal sagen würde, wir wollen endlich mal aufhören mit dem ewigen Trump-Bashing. Ja, Trump hat ja nun auch letzte Woche mit seinem fantastischen Gesundheitsminister Robert Kennedy etwas gesagt, nämlich Achtung, Paracetamol, das könnte ein Problem sein, wenn Schwangere das nehmen, weil es könnte Autismus bei den Kindern auslösen. Wir fragen mal, könnte es sein, dass er vielleicht diesmal einmal recht hatte? Das Ganze dann um kurz nach 10. Und gleich in einer halben Stunde geht es um Moral als Statussymbol. Philipp Hübel ist da bei uns zu Gast, der Philosoph. Moral als Statussymbol, gerade heute am Tag der vielen Demonstrationen, sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen das Buch eines Biologen aus Mexiko, Andrés Cota Hiriart, der schon als Jugendlicher sein Kinderzimmer in einen Zoo verwandelt hat und Chamäleons dort hatte, Axolotls und so weiter. Und seitdem alles wirklich rausgefunden hat über ungewöhnliche Dinge, die Pythons, Seelöwen, Orang-Utans so im Leben mit sich herumtragen. Zum Beispiel, dass man mit Skorpionen die besten Technopartys feiern könnte, weil sie im Schwarzlicht leuchten. Das steht in diesem Buch drin, die ewige Jugend des Axolotls. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich beim Scannerspiel als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
King Harvest mit ihrer Version von Dancing in the Moonlight aus dem Jahr 1972. Ich vermute mal, Alin war da noch nicht geboren, oder Alin?
Doch.
Tatsächlich. Doch. Weil ich habe gedacht, das ist so ein moderner Name irgendwie, ne? Heute jedenfalls.
Wenn die Eltern die Wahl haben, dann ist man dem dann ausgeliefert.
Alin, erstmal herzlich willkommen. Schön, ja, dass du bei uns bist. Finde ich super. Von wo aus rufst du an?
Aus Lübeck.
Oh, aus der Marzipanstadt.
Korrekt. Ich bin Exil-Berliner und hier hängen geblieben.
Ah, okay, gut. Also ich war in der Gegend als Kind häufig, weil wir da an der Ostsee immer Urlaub gemacht haben, in Kellenhusen.
Ja.
Na, kennst du das?
Ja, das ist hier in der Nähe, aber Ostsee ist super.
Ostsee ist super. Wie gefällt es dir denn in Lübeck? Ich meine, von Berlin aus gesehen ist ja alles Provinz, ne? Aber man kann ja auch froh sein, dass man endlich mal raus ist aus der Stadt der Graffitis, der Verkehrsstaus und ich weiß nicht, was es sonst noch alles zu meckern gibt über Berlin.
Ja, zum Leben ist es in Lübeck gut, aber für die Freizeit komme ich gelegentlich nach Berlin und fahre immer in die entgegengesetzte Richtung, wo die Staus sind. Das ist perfekt.
Alin, schön, dass du bei uns bist. Hier kommt deine erste Frage. Du weißt, als Erster hast du es am schwersten, weil erst nach der dritten gibt es den Buchpreis, ne?
Oha, okay.
Frage Nummer 1 kommt hier.
Kopfstöße lassen die Nervenzellen sterben. Bei Kontaktsportarten wie American Football, Rugby oder Boxen kommt es oft zu harten Stößen gegen den Kopf. Eine Studie aus den USA zeigt, dass sich dadurch das Gehirn entzündet und Nervenzellen absterben. Das führt nicht nur zu chronischen Entzündungen, sondern auch zu Demenz- und Parkinson-Symptomen. Deshalb sollten Sportler ihren Kopf besonders schützen.
Das ist korrekt.
Ja, machen wir einfach ja. Tatsächlich, in der Studie wurden 28 Männer untersucht, das ist jetzt nicht viel, ne? Aber in dieser Studie kam das Ergebnis raus, die Sportler haben um 56% weniger Neuronen aufgewiesen. Ja, die Empfehlung ist also nicht, keinen Sport mehr zu treiben, aber der Kopf sollte geschützt werden und Kopftreffer sollten unbedingt vermieden werden. Frage Nummer 2.
Frische Paare sind am unglücklichsten. Eine Studie aus Deutschland und Großbritannien zeigt, wer vom Single-Leben in eine Partnerschaft wechselt, ist unglücklicher. Die Auswertung von Langzeitdaten mit mehr als 1000 Teilnehmenden macht deutlich, besonders niedrig ist die Zufriedenheit im ersten Jahr nach dem Zusammenziehen. Auch in den Jahren danach bleibt sie deutlich unter dem Niveau der Single-Zeit. Laut den Forschenden liegt das besonders an den neuen Herausforderungen, die mit Partnerschaft und Zusammenziehen einhergehen.
Frische Paare sind am unglücklichsten. Aline, es gibt ja meist zwei Gründe, oder es gibt natürlich tausend Gründe, Berlin zu verlassen, aber die beiden wichtigsten sind, glaube ich, Berufswechsel oder die große Liebe. Wie war es bei dir?
Beides tatsächlich.
Okay, na dann, frische Paare sind am unglücklichsten.
Ja, ich glaube, das ist falsch.
Und auch damit hast du recht. Nein, es ist natürlich umgekehrt. Partnerschaft und das Zusammenziehen, das wirkt sich beides positiv aus auf das Wohlbefinden. Und laut dieser Studie sind die meisten Paare am glücklichsten im Jahr nach dem Einzug in eine gemeinsame Wohnung. Aber auch danach bleibt die Lebenszufriedenheit deutlich höher als in der Zeit als Single. Liebe Singles da draußen, muss nicht für euch gelten, gilt nicht für jeden, aber so ist die Statistik. Im Schnitt ist das so. Aline, hier kommt schon die wichtige dritte Frage.
Hände und Füße entwickelten sich aus der Kloake von Fischen. Unsere Finger und Zehen verdanken wir alten Genen, die es schon bei Fischen gibt. Überraschenderweise haben sie nichts mit den Flossen zu tun, sondern mit der Kloake. Dem Organ, in dem Verdauungs-, Harnwegs- und Fortpflanzungsorgane zusammentreffen. Laut Genanalysen von Forschenden der Universität Genf entstehen Hände und Füße aus denselben genetischen Bauplänen wie die Kloake bei Fischen.
Spannend, aber ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt.
Und du hast einen guten Riecher heute. Ja, gemeinsam haben beide, dass sie das Ende von etwas markieren. Mal ist es das Ende eines Rohrs, ja, mal das Ende einer Hand oder eines Fußes. Und das ist ein spannendes Beispiel dafür, wie die Evolution alte Baupläne neu genutzt hat. Aline, das war ein glatter Durchmarsch. Nicht schlecht, aber du hast ein tolles Buch gewonnen. Ich kann es auch gerne noch mal sagen, was das ist. Es ist ein Buch eines mexikanischen Biologen, Andres Cota-Hiriart, Die ewige Jugend des Axolotls, meine Begegnungen mit wundersamen Tieren im BTB-Verlag erschienen. Würde im Buchhandel 14 Euro kosten. Du kannst es aber aufs Spiel setzen, und zwar so.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Die Regeln sind so, du könntest jetzt aufhören, schicken wir dir das Buch, oder aber du willst noch eine Frage, dann hast du entweder am Ende beides gewonnen, Buch und Abo, oder beides verloren.
Ja, ich zocke.
Du zockst. Hier kommt die vierte Frage.
Fliegen können kotzen. Menschen, Katzen und Hunde erbrechen, um sich von Schadstoffen zu befreien. Andere Tiere, wie zum Beispiel Mäuse und Ratten, tun das nicht. Da sie in der Forschung am häufigsten als Versuchstiere genutzt werden, konnten Forschende das Phänomen des Erbrechens noch nicht so gut untersuchen. Wissenschaftler aus China entdeckten nun bei Fruchtfliegen, dass sie nach bitterem Futter dieses wieder auswürgen. Fruchtfliegen können also erbrechen.
Ja, so, jetzt muss ich raten. Das klingt verrückt. Ich zocke, ich glaube, es stimmt.
Und auch da hast du wieder recht. Auch wenn die Anatomie von Fruchtfliegen sich vom Menschen unterscheidet, gehen die Forschenden davon aus, dass die Fliegen dabei helfen können, das Phänomen des Erbrechens besser zu erforschen. Aline, herzlichen Glückwunsch.
Ja, super. Ich freue mich.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was machst du denn heute noch, wenn man so dicht in der Ostsee wohnt? Muss man dann immer ans Wasser jedes Wochenende oder kann man dann auch mal zu Hause bleiben?
Ja, man kann ja beides machen, aber heute Mittag spielt mein Sohn Fußballspiel, Länderspiel hier auf Regionalebene, und dann geht es vielleicht dann doch nochmal an die Ostsee. Ist ja heute auch noch trocken und schön.
Super schönes Wetter. Aline, danke, dass du bei uns warst, ne?
Ja, ich bedanke mich.
Schönes
Grüßen nach Berlin.
Ja, grüßen wir, und vor allen Dingen jetzt nicht auflegen, ne?
Ja.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss, tschüssi.
Ich lese gerade ein Buch über Moral, warum es Moral gibt, wo sie herkommt, was wir davon haben, Moralkapital nämlich, manche sogar ein Statussymbol. Und dass es immer wichtiger geworden zu sein scheint, das moralisch Richtige zu tun und das auch allen zu zeigen. Fahrrad statt Auto, Bio statt billig, Gaza supporten statt Israel. Und mitten im Buch habe ich so gedacht, stimmt das eigentlich noch? Sind nicht seit dem Amtsantritt von Donald Trump die Aktien der Moral im Sinkflug? Vielleicht gibt es ja deshalb nur ein Jahr nach Erscheinen bereits jetzt eine Neuauflage von Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Fragen wir den Autor selbst, den Philosophen Philipp Hübel. Herr Hübel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Seit Trump dürfen Unternehmen mit US-Staatsaufträgen weltweit nicht mehr für Diversität werben. US-Bundesbehörden dürfen kein Geld mehr ausgeben für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit, also typische Moralthemen. Das Schicksal der Ukraine scheint Trump egal, das Klima sowieso. Hat das Moralspektakel als Statussymbol und Machtoption des kleinen Mannes ausgedient?
Im Gegenteil, das Moralspektakel heißt ja, Moral wird als Show verwendet. Und was Trump macht und Vance und seine Administration ist genau das. Sie machen, führen auch ein Moralspektakel auf. Sie verwenden die Urteile und Begriffe nicht, um Probleme zu lösen, sondern sie verwenden es für einen anderen Zweck. Also wenn Trump von Meinungsfreiheit spricht, macht er das nicht, um sie wirklich hochzuhalten, um sie wirklich zu schützen, sondern weil er sie diesen Begriff verwenden kann, um seinen Konkurrenzkampf gegen seine Gegner auszuführen. Und dafür spricht, dass er eben genau das gemacht hat. Er hat die staatlichen Institutionen verwendet, um gegen Universitäten vorzugehen, die eine andere Moralkultur haben, als er mit den Republikanern vertritt. Er hat es geschafft, dass zumindest kurzzeitig Jimmy Kimmel abgesetzt wurde, weil das Leute sind, die ihn und seine moralischen Vorstellungen, seine Vorstellungen von einem guten Amerika herausfordern. Also Moralspektakel gibt es in allen Lagern. Das nimmt einfach nur verschiedene Formen an.
Ich habe Ihr Buch als eher so ausgewogen gelesen. Sie sehen Moralspektakel auf der linken, genau wie auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Wie haben Sie denn in diesem Sinne diese Diskussion erlebt, diese aufgeheizte Diskussion um den Mord am Rechtsextremisten Charlie Kirk, der ein enger Supporter von Trump war?
Ich glaube, das ist auch ein typisches Beispiel für ein Moralspektakel, wie die Diskussion dann geführt wurde. Der Mord selber ist natürlich eine schlimme Tat. Ein Mord wird ja zu Recht in allen demokratischen Ländern scharf verurteilt und auch bestraft. Aber die Art und Weise, wie danach darüber geredet wurde, da ging es jetzt nicht darum, einzuordnen, was passiert ist, sondern wiederum wurde ein Ereignis genommen, um im Sprechen darüber sich zu verorten. Da gab es die extremen Stimmen im gegnerischen Lager, ja, in sehr linken Lagern auch weltweit, die sich teilweise darüber lustig gemacht haben, teilweise das auch als legitim angesehen haben, weil ja dieser Charlie Kirk nicht ihre Werte vertritt. Das war eine extreme Form der Darstellung und die Reaktion darauf ist wiederum natürlich eine starke Empörung jetzt auf dem rechten Lager, sozusagen im Pro-Kirk-Lager, dass man sagt, jetzt sehen wir das wahre Gesicht, diese sozusagen menschenfeindlichen Gegner, die wir da haben, das können wir jetzt wiederum verwenden, um gegen die vorzugehen. Vance hat dazu aufgerufen, alle Leute an den Online-Pranger zu stellen, zu melden, die sich in irgendeiner Weise lustig gemacht haben über den Tod von Charlie Kirk. Und klarerweise macht man sich natürlich nicht lustig über den Tod eines Menschen oder über den Mord eines Menschen, umso schlimmer. Aber gleichzeitig ist es natürlich, wenn man die Meinungsfreiheit ernst nimmt, dann muss man das auch ertragen, dass das manche Leute positiv fanden, auch wenn es etwas ist, was wir im Alltag moralisch verurteilen.
Heute gehen in Berlin viele Menschen pro Gaza auf die Straßen. Erleben Sie da das gleiche Moralspektakel?
Das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also Aktivismus hat immer diese zwei Seiten. Einerseits geht es ja erstmal um eine wirkliche ernsthafte Frage bei großen Konflikten, wo es um Leben und Tod geht. Ja, der Gaza-Konflikt ist einer. Auf beiden Seiten sterben Menschen und viele Menschen sind unschuldig, die sterben. Das sind gar keine Kombattanten, das sind Zivilisten. Und wenn man dafür sich einsetzt, dass weniger Zivilisten sterben, hat man erstmal ein echtes moralisches Anliegen. Aber natürlich kann man sofort, wenn es ein Anliegen gibt, das auch oft eine ernsthafte, wichtige Grundlage hat, es wiederum verwenden, um sich selber darzustellen. Also ich kann darüber auch kommunizieren, wo ich mich selber verorte. Das heißt, es gibt immer eine Verlockung, dass ich zum Beispiel jetzt auf die Demonstration gehe, um zu zeigen, wie sehr ich mich für die Schwachen, Unterdrückten einsetze. Vielleicht fotografiere und filme ich mich dabei. Vielleicht setze ich ein paar Nachrichten ab, obwohl es mir vielleicht auch gar nicht so stark um die Sache geht. Aber diese Neigung, es auch noch zu zeigen, steckt in uns Menschen wahrscheinlich von den Anfängen der Menschheit drin, weil wir von den anderen als gute Vertreter unserer moralischen Gruppe wahrgenommen werden wollen. Und da es verschiedene moralische Gruppen gibt, ne, politische Gruppen zum Beispiel, aber eigentlich zu allen großen Themen gibt es verschiedene moralische Ausrichtungen, gibt es immer ein starkes Bedürfnis, den anderen auch zu zeigen, ich gehöre zu euch, ich bin Teil der Gruppe oder ich kriege vielleicht sogar Anerkennung, wenn ich ein besonders guter Vertreter der Gruppe bin.
Jetzt also als Neuauflage zu haben, Moralspektakel, wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht, geschrieben vom Philosophen Philipp Hübel. Herr Hübel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich danke Ihnen.
Gegen Fakten Politik zu machen, ist schlecht für Ihre Gesundheit. Und deshalb wollen wir uns mal den jüngsten Fall Trumpscher Gesundheitspolitik anschauen. Die Einnahme des Schmerzmittels Paracetamol in der Schwangerschaft steigere die Gefahr von Autismus, sagt Trump und sagt auch sein Gesundheitsminister Robert Kennedy. Fragen wir mal eine Autismusexpertin, was sie davon hält. Die Psychologin Dr. Charlotte Küpper leitet die Spezialambulanz für soziale Interaktion an der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Küpper, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Was denken Sie, woher haben Trump und sein Gesundheitsminister Robert Kennedy diese Erkenntnis? Auf welcher Basis könnte das beruhen?
Jetzt ist im August diesen Jahres eine Publikation nochmal erschienen von Forschenden aus den USA, die sich die bestehende Studienlage zum Zusammenhang von Paracetamol-Einnahme in der Schwangerschaft und der Entstehung von Entwicklungsstörungen wie Autismus, ADHS oder Intelligenzminderung angeguckt haben. Und grundsätzlich ist es so, dass diese Frage, also zu diesem Zusammenhang, schon seit Jahrzehnten eigentlich in der Forschung diskutiert und untersucht wird und umfangreiche Studien auch hierzu durchgeführt wurden. Das muss man allerdings sagen, die bislang eigentlich keinen klaren Zusammenhang feststellen. Und das Ganze ist jetzt aber wieder aufgetaucht, dass da eben im August jetzt dieser Fachartikel publiziert wurde.
Genau. Von der Harvard-Universität, also nicht irgendeine Uni, ne? Und die haben rausgefunden, es gibt eine leichte Korrelation. Wie leicht ist die denn?
Ja, genau. Also ja, dazu vielleicht noch zu der Publikation insgesamt. Also die Autoren haben sich insgesamt 46 Studien angeschaut, die diesen Zusammenhang sich irgendwie anschauen. Und davon haben 27 der Studien einen Zusammenhang darlegen können zwischen der Paracetamol-Einnahme in der Schwangerschaft und Entwicklungsstörung. Und 13 haben keinen Zusammenhang oder sogar einen protektiven Effekt gezeigt. Und 6 dieser Studien waren irgendwie unklar oder schwer einzuordnen. Und um diese Studienlage jetzt so ein bisschen besser einordnen und auch verstehen zu können, sind meiner Meinung nach eigentlich 3 Punkte relevant. Also das erste ist, dass wir ja auch einfach schon sehen, die Studienlage ist gar nicht eindeutig und auch teils widersprüchlich. Und viele dieser Studien, die da eingeflossen sind, sind auch methodisch gar nicht so sauber oder rigoros durchgeführt. Also beispielsweise wird nicht in allen Studien eine offizielle Diagnose als Outcome zugrunde gelegt, sondern zum Beispiel lediglich erhöhte Werte auf einem Fragebogen oder auch die Fallzahlen variieren enorm. Und der zweite Punkt ist, dass die Studien einen Zusammenhang gezeigt haben, diesen vor allem eigentlich nur bei längerer und auch höherer Einnahme von Paracetamol zeigen konnten. Also teilweise 28 Tage oder länger, also nicht bei vereinzelter Einnahme. Und der Effekt dieser Korrelation, also der ist insgesamt sehr klein, muss man sagen. Also ich würde gern beispielhaft mal eine Studie rauspicken, die methodisch sehr gut ist, die da auch eingeflossen ist in diese Evaluation. Und das ist eine große Studie aus Schweden, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Und da haben sich die AutorInnen fast 2,5 Millionen Geburten in Schweden angeguckt. Und wenn die sich das absolut anschauen, dann sehen die, dass die Wahrscheinlichkeit des Kindes, mit 10 Jahren eine Autismusdiagnose zu haben, bei Einnahme von Paracetamol in der Schwangerschaft um 0,09% erhöht ist im Vergleich zu keine Einnahme. Der Unterschied ist statistisch signifikant, aber sehr klein. Und ein dritter Punkt, der mir sozusagen noch wichtig ist, weil Sie gerade auch Korrelation ansprachen, und das ist genau der Punkt, ne? Das ist ganz wichtig zu beachten, dass diese Studien eine Korrelation zeigen. Korrelation bedeutet aber nicht unbedingt Kausalität, also dass das eine das andere verursacht. Und ich finde, das kann man sich immer so ganz, ganz anschaulich mit einem ganz einfachen Beispiel verdeutlichen, dass wenn beispielsweise Menschen auf der Straße T-Shirts tragen, korreliert das mit der Anzeige auf einem Thermometer von 20 Grad Aber T-Shirts tragen verursacht nicht diese Temperaturanzeige, ne? Sondern beides hat womöglich eine gemeinsame Ursache, nämlich eine warme, angenehm warme Temperatur von 20 Grad. Und es ist also auch möglich, ja genau, und davon gehen wir aus, dass nicht die Paracetamol-Einnahme in der Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit von Autismus erhöht, sondern dass beides vielleicht eine oder mehrere gemeinsame zugrunde liegende Ursachen haben.
Was weiß denn die Wissenschaft überhaupt über Autismus, wie das entsteht und wie es vererbt wird?
Genau, also das ist ein insgesamt komplexes Thema und das ist auch in der Forschung noch nicht zu 100% geklärt oder verstanden. Und das also so ganz einfache Erklärungsansätze greifen im Grunde eigentlich immer zu kurz. Was wir aber wissen oder wovon wir wirklich ausgehen in der Wissenschaft, ist ein sogenanntes komplexes, multifaktorielles Vererbungsmodell. Also das heißt im Endeffekt, dass Autismus überwiegend durch genetische Veränderungen hervorgerufen wird, die sich auf die Gehirnentwicklung auswirken. Und das sind ganz viele verschiedene Genvarianten, die miteinander interagieren und unter Einfluss von auch Umweltfaktoren oder auch biologischen Risikofaktoren und tatsächlich auch zufälligen Effekten die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Autismus erhöhen oder begünstigen können. Und wir wissen aus Zwillingsstudien, dass die genetische Komponente eben sehr stark ist und als Hauptursache für Autismus anzusehen ist. Aber Beispiele für so aus Studien bekannten Umwelteinflüssen oder biologische Faktoren, die eben gut belegt sind, könnten auch ein oder sind auch ein höheres Alter der Eltern während der sozusagen dann auch Schwangerschaft oder auch eine Medikamenteneinnahme in der Schwangerschaft der Mutter von beispielsweise Valproinsäure. Also das ist ein Medikament zur Behandlung von Epilepsie oder auch teilweise Migräne eingesetzt wird oder eben auch Hirnhautentzündung in der ganz frühen Entwicklung des Kindes.
Also Sie würden Schwangeren auf keinen Fall raten, von Paracetamol jetzt umzusteigen auf Ibuprofen, wenn sie mal Kopfschmerzen haben?
Nee, genau. Ich bin jetzt natürlich keine Ärztin, ich bin Psychologin, aber es gilt weiterhin, ne, dass Paracetamol das sicherste Schmerzmittel während der Schwangerschaft ist, das wir kennen. Und da, wenn man sich da wirklich auf gute Quellen beruft, also die Weltgesundheitsorganisation, die europäischen Arzneimittelagenturen, wenn man sich da jetzt auch die offiziellen Statements anguckt, die sie jetzt erst diese Woche in Reaktion auf diese Pressekonferenz rausgegeben haben, dann sehen wir da, dass sich nichts an der Einschätzung zur Sicherheit von Paracetamol in der Schwangerschaft geändert hat. Ne? Also es gibt keine Hinweise, dass Paracetamol-Einnahme Autismus verursacht.
Das sagt die Psychologin Dr. Charlotte Küpper. Sie leitet die Spezialambulanz für soziale Interaktion an der Humboldt-Universität in Berlin. Frau Küpper, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für das Gespräch.
Chemie und Physik sind nicht immer da, wo es stinkt und kracht, also im Labor. Denn wissenschaftliche Experimente werden ganz häufig am Computer simuliert in Modellberechnungen. Manche davon sind so komplex, dass die schnellsten Computer wochenlang rechnen müssten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Zum Beispiel, wenn sie die atomaren Wechselwirkungen zwischen Atomen und Molekülen vorhersagen sollten, um zum Beispiel Aussagen zu treffen über die Stabilität eines neuen Stoffes. Forscher an der Universität des Saarlandes haben jetzt eine Methode entwickelt, diese Zeit erheblich zu verkürzen. Der Mathematiker und Physiker Dr. Andreas Buchheit kann uns verraten, wie das geht. Herr Buchheit, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Angenommen, ich bin Chemiker, ich möchte ein neues Material erfinden, sagen wir mal einen Supraleiter, um Solarstrom möglichst verlustfrei aus der Sahara nach Europa transportieren zu können. Wie simuliere ich sowas normalerweise am Computer?
Ja, dort treten ganz, ganz schwierige Berechnungen auf. Und grundlegend hat man das Problem, dass in so einem Stoff einfach sehr, sehr viele Teilchen enthalten sind. Typischerweise sind das oft mehr als 10 hoch 23 Teilchen in einer Probe. Und wenn man jetzt diese Eigenschaften des Materials berechnen möchte, ja, dann muss man ausrechnen, wie alle Teilchen miteinander wechselwirken. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, denn man muss sehr, sehr große Summen berechnen.
Sie haben nun eine Abkürzung entwickelt mit Hilfe der Epsteinschen Zeta-Funktion. Ich habe mir die gestern von ChatGPT in einfacher Sprache für Kinder erklären lassen und immer noch nicht verstanden. Wollen Sie es nochmal versuchen?
Ich versuche es mal. Man kann sich, ja, Atome, das ist immer ein bisschen unpersönlich. Stellen wir uns das mal so vor, dass die Teilchen miteinander reden wie Personen. Und ja, jetzt haben wir natürlich 10 hoch 23 Personen, das sind ganz, ganz viele. Und die Epsteinsche Zeta-Funktion, was die macht, ist, es gibt eine Person in der Mitte, nennen wir die mal Bob, und der nimmt ein Megafon heraus und spricht mit der gesamten Menge, stellt eine Frage und die Menge antwortet. Und Bob merkt sich, was die Menge gesagt hat. Und das ist praktisch in bildlicher Form das, was die Epstein'sche Zeta-Funktion tut. Die Konversation einer Person in der Mitte mit allen anderen Personen zusammen.
Und Sie haben nun diese Zeta-Funktion vereinfacht, sodass Sie keinen Supercomputer mehr brauchen für diese komplexen Berechnungen, sondern nur noch Ihren Büro-PC. Wie haben Sie das gemacht?
Genau, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ja, dadurch, dass Bob nicht zu jeder einzelnen Person gehen muss und sich mit der unterhält, sondern eine Möglichkeit hat, mit allen gleichzeitig zu reden und einfach dieser Gesamtkonversation zuzuhören, dadurch wird es viel einfacher. Jetzt gibt es allerdings ein großes Problem, denn in der Festkörperphysik ist nicht nur das Gespräch zwischen zwei Personen wichtig, sondern tatsächlich auch zwischen allen drei Personengruppen. Und dort wird es schwierig, denn wir haben 10 hoch 23 Personen, aber wenn eine Person sich mit jedem Paar von zwei Personen unterhalten möchte, ja, dann sind das 10 hoch 46 Kombinationen. Und dann muss selbst ein Supercomputer wochenlang rechnen, um dort ein Ergebnis zu erhalten.
Und die Abkürzung?
Die Abkürzung ist nun folgende. Wir haben uns gemerkt, diese Zeta-Funktion, das ist die Konversation von Bob mit allen. Und jetzt stellt sich heraus, dass diese komplizierteren Konversationen von zwei Personen und eine dritte Person kommt vorbei, wieder beschrieben werden kann durch diese ursprüngliche Konversation von einem mit allen. In der Praxis sieht das so aus, dass man diese Zeta-Funktion nimmt. Man multipliziert die dreimal miteinander, also Zeta mal Zeta mal Zeta. Und dann gibt es noch einen letzten Schritt. Dann mittelt man noch einmal über die Frequenz des Megaphons. Und es stellt sich heraus, dass das Ergebnis tatsächlich genau diese komplizierten Kombinationen von Dreikörperkonversationen oder Dreikörperwechselwirkungen in der Chemie dann darstellt.
Also die Ergebnisse sind genauso 100% korrekt wie die Berechnungen nach der alten Methode? Dann muss man in Kauf nehmen, dass sich da leichte Ungenauigkeiten einschleichen, wenn man den Rechenweg so komprimiert?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Karkowski. Tatsächlich ist es umgekehrt. In der alten Methode sagt man einfach, okay, ich schaue mir nicht die 10 hoch 46 Möglichkeiten an, sondern nur, sagen wir mal, 10 hoch 10 und den Rest werfe ich weg. Das heißt, das ist eine sehr ungenaue Methode. Unsere Methode hingegen jetzt ist hochgenau. Wir können an einzelnen Beispielen sehen, dass wir tatsächlich sozusagen die maximale Genauigkeit erreichen, die auf einem normalen Computer möglich ist.
Mhm. Und heißt das jetzt für die Wissenschaft, dass alle Chemiker künftig vom Homeoffice arbeiten können und nicht mehr warten müssen, bis Jupiter, der Supercomputer in Jülich, einen Slot frei hat?
Tatsächlich, für manche Probleme ist das so. Wir können jetzt ganz viel, was wir früher zum Beispiel mit Kollegen aus Neuseeland auf einem Supercomputer gerechnet haben, jetzt auf meinem Standard-Desktop-Laptop rechnen und damit sehr viel Elektrizität sparen. Aber natürlich geht es auch noch weiter, denn dadurch, dass wir jetzt dieses Tool zur Verfügung haben, können wir Materialien viel genauer bestimmen. Und das ist eigentlich noch der deutlich spannendere Punkt.
Bedanken Sie sich beim Mathematiker und Physiker Dr. Andreas Buchheit, der uns verraten hat, wie er diesen Rechenweg verkürzt hat. Herr Buchheit, danke, dass Sie bei uns waren. Gruß an die Universität des Saarlandes.
Vielen Dank, Herr Karkowski.
Ehrlichkeit gilt als Tugend. Wir wünschen uns, dass andere ehrlich zu uns sind. Und wir sind meist zumindest ehrlich zu anderen. Das hat viel mit Moral zu tun. Da ist sie wieder. Ehrliche Menschen pflegen ihr moralisches Kapital und verzichten dafür vielleicht auf Gewinne aus Betrügereien. Unehrliche Menschen könnten bisweilen profitieren von ihrer Unehrlichkeit, aber sie verlieren natürlich auch ihren guten Ruf, wenn sie sich erwischen lassen. Was aber, wenn wir unsere Unehrlichkeit auslagern könnten an eine künstliche Intelligenz? Ein Team des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung hat dazu jetzt 13 Einzelstudien erstellt und mit im Team war auch der Sozialpsychologe Dr. Nils Köbis. Er ist heute Professor für menschliches Verständnis von Algorithmen und Maschinen an der Universität Duisburg-Essen. Herr Köbis, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Namen der Professuren werden immer spezifischer, oder?
Ja, genau, die kann man sich auch nicht aussuchen. Aber sind recht lang geworden, ja.
Die untersuchten Studien haben ein Standardexperiment benutzt. Also Teilnehmer schauen sich dabei Würfelwürfe an. Sie zählen die Augenzahl und bekommen dafür Geld. Je höher die Würfelsumme, desto mehr Geld gibt's. Vorher hat man den Teilnehmern gesagt, ihr seid dabei unbeobachtet. Wie viele Menschen melden denn die tatsächliche Zahl und wie viele schummeln, um ihr Einkommen zu erhöhen?
Genau, also wir haben dieses Standard-Würfelspiel benutzt, wo es eigentlich häufig Konflikte gibt zwischen Ehrlichkeit und weniger Geld verdienen und Unehrlichkeit und mehr Geld zu verdienen. Wir haben eine Version benutzt, wo der Würfel auf dem Bildschirm gezeigt wird und das ist eine recht weit verbreitete Version. Und wir finden, dass, wenn die Leute das selber machen, ungefähr 5% der Menschen lügen.
Mhm. Und das sagt, was sagt das aus? Ist das ungefähr so auch die Quote der Unehrlichkeit in der Gesellschaft?
Das ist so eine Quote, die man zumindest in dieser Art des Experiments recht häufig findet. Es gibt andere Versionen, wo man es sozusagen noch schwerer für uns Forschende macht, herauszufinden, welche Zahl tatsächlich gewürfelt wurde. Und dann geht die Zahl der Unehrlichkeit schon auch noch mal ein bisschen höher normalerweise.
Also 5% Unehrliche. Dann haben Sie den Testpersonen, obwohl die ja nicht beobachtet worden sind, ne? Das ist ja eigentlich eine gute Aussage. Dann haben Sie den Testpersonen gesagt, ab sofort meldet eine KI für euch die Würfelsummen. Dabei konnten die Probanden sich unter 3 KI-Modellen entscheiden. Welche Modelle waren das?
Genau, wir haben sozusagen die Schnittstelle, zwischen denen der Mensch und die Maschine kommunizieren, sozusagen manipuliert. Also wir hatten unterschiedliche Gruppen. Eine Gruppe musste der KI die Regeln genau aufschreiben. Ich möchte, wenn du eine 1 siehst, dass du für mich eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 angibst. Also das ist eine regelbasierte KI. Mhm. Außerdem hatten wir noch eine KI, bei der man lediglich das Ziel definieren musste. Also da könnte man zum Beispiel sagen, ich möchte, dass du das Ziel verfolgst, ehrlich zu sein oder das Ziel verfolgst, meinen Gewinn zu maximieren. Und das war wie so ein Radioregler, den man dann in verschiedene Stufen einstellen konnte. Und die dritte war eine sehr klassische oder gerade sehr verbreitete Art, wie man KI-Programme programmiert, indem man einfach die Trainingsdaten aussuchen konnte. Und diese Trainingsdaten waren entweder typisch, sahen sehr, sehr stark nach Ehrlichkeit aus, sehr stark nach, sag ich mal, Teilunehrlichkeit, also dass die Leute so ein bisschen schummeln, oder nach kompletter Unehrlichkeit aus. Und zwischen diesen 3 Unterschieden haben wir dann geguckt, wie sich das auf die Unehrlichkeit der Menschen auswirkt.
Was kam da raus?
Ja, sehr schockierende Ergebnisse, müssen wir sagen. Also wir hatten, nochmal zu erinnern, also bei den, wenn die Menschen das selber gemacht haben, ungefähr 5% Unehrlichkeit. Wenn ich mir jetzt die extremste Version dieser Schnittstelle angucke, nämlich die zielbasierte Interface, da finden wir, dass nur noch 15% der Menschen ehrlich sind. Also wir finden fast ein komplettes Reversal der Ergebnisse. Und das hat uns schon sehr überrascht und daraufhin haben wir dann eben einige Folgestudien gemacht.
Mhm. Welche Folgestudien waren das?
Ja, wir haben uns zum einen angeguckt, was passiert denn, wenn wir uns nicht nur die Seite der Delegierenden angucken, also dass die Menschen die Aufgaben abgeben und da finden wir eben, dass die sehr viel bereiter sind, Unehrlichkeit abzugeben. Aber wir wollten uns auch angucken, was passiert denn, wenn sowohl Menschen als auch Maschinen diese Anweisung ausführen müssen. Und da haben wir uns eigentlich auf diese neueren Modelle der KI konzentriert, nämlich so Sprachmodelle. Und da durften Menschen dann kurze Texte schreiben, sogenannte Prompts, und konnten sowohl einer KI als auch einem Menschen sagen, ich möchte, dass du in der Aufgabe Folgendes für mich machst. Und dann haben wir uns angeguckt, inwiefern Menschen dazu bereit sind, vollkommen unehrliche Anweisungen auszuführen und inwiefern Maschinen dazu bereit sind. Und wir finden, dass Maschinen deutlich bereitwilliger unehrliche Anforderungen ausführen als Menschen.
Weil sie einfach Befehlen folgen, ne?
Also, ganz genau, ja.
Wenn wir jetzt also sehen, ich entscheide mich für eins dieser 3 KI-Modelle, dann meldet die KI für mich eine falsche Zahl, um mein Einkommen zu erhöhen. Was schließen Sie daraus, dass, wenn ich das an eine KI delegiere, dass sehr viel mehr Menschen unehrlich sind, als wenn ich das selber mache, diese Zahl zu melden?
Ja, es ist eigentlich so eine Bestätigung von dem, was wir in der Moralpsychologie einen moralischen Puffer nennen. Ja, also es wird leichter für einen selber, sozusagen diesen Vorteil zu haben, also in dem Fall mehr Geld zu verdienen, aber so ein bisschen nicht genau hingucken zu müssen, wie das eigentlich geschehen ist und dass dabei gegebenenfalls halt unethische Mittel verwendet wurden. Und das ist eigentlich das Hauptargument unserer Studie, ist, dass KI einfach eine neue Technologie ist, die wir ernst nehmen müssen, in der Hinsicht, dass sie es uns wahrscheinlich sehr viel leichter macht, die Vorteile von unehrlichem Verhalten für uns als legitim wahrzunehmen. Und das, glauben wir, ist eigentlich ein neuer Risikofaktor, den wir damit aufdecken.
Das wäre ja nochmal eine gute Frage, ob die Teilnehmer das wirklich als legitim wahrnehmen oder einfach als Chance, eine Gelegenheit macht Diebe.
Ganz genau. Das sind tatsächlich gerade Folgestudien, an denen wir dran sind. Dazu haben wir bisher noch keine Antworten, aber Wir können sozusagen aufgrund des Verhaltens momentan zumindest darauf schließen, dass alleine der unterschiedliche Kontext, in dem die Menschen diese Entscheidung trafen, sehr starken Einfluss auf ihr Verhalten hatte. Und deswegen glauben wir, es ist auf jeden Fall sinnvoll nachzuschauen, was genau die Mechanismen dahinter sind.
Und dann sprechen wir wieder mit Ihnen, mit Dr. Nils Köbis, der Professor für menschliches Verständnis für Algorithmen und Maschinen an der Universität Duisburg-Essen. Herr Köbis, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Die umweltpolitischen Prioritäten werden gerade weltweit nach rechts verschoben. Vor kurzem noch haben selbst Erdölfirmen so getan, als läge ihnen die Umwelt am Herzen. Mittlerweile gilt Drill, Baby, Drill. Auch von dem versprochenen 100 Milliarden zusätzlich für den Klimaschutz stehen im aktuellen Bundeshaushalt erst 2,2 Milliarden zur Verfügung. Und auch bei den Artenschutzmaßnahmen gäbe es dringenden Nachholbedarf. Das sagt Dr. Katrin Westphal. Sie ist Professorin für funktionelle Agrobiodiversität und Agrarökologie an der Uni Göttingen. Frau Westphal, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben sich die Vorschriften in der EU angeschaut. Da werden Landwirte zum Beispiel gebeten, Blühstreifen anzulegen zwischen den Feldern, um die Biodiversität zu fördern. Eine von vielen Maßnahmen, die man sich da aussuchen kann, wenn man in der Agrarindustrie arbeitet. Sie sagen in Ihrem neuen Paper, das reicht nicht. Aber das hat die EU auch niemals behauptet, oder?
Wichtig ist bei der EU-Agrarpolitik zu wissen, dass die Maßnahmen freiwillig sind und aus einem Potpourri bestehen. Und wie Sie ja gerade anmoderiert haben, wirtschaftliche Interessen stehen auch in der Landwirtschaft natürlich im Fokus. Und die Landwirte und Landwirtinnen suchen sich in der Regel die Maßnahmen aus, die gut in ihre Betriebsabläufe passen. Mhm. Das ist bei uns in Deutschland einjährige Feldkulturen. Und deshalb passen da die einjährigen Blühstreifen oder wenn sie größer geraten sind, auch Blühflächen besonders gut rein. Was die Landwirte oder die Betriebe auch noch gerne aufnehmen, sind vielfältigere Fruchtfolgen mit Leguminosen beispielsweise. Und wo sie eher die Finger davon lassen, sind kompliziertere Maßnahmen, die dann auch mehr Bestand haben, wie zum Beispiel das Schaffen von Landschaftselementen wie Hecken. Da geht es dann darum, dass auf dem eigenen Land andere Lebensräume angelegt werden.
Was meinen Sie, warum die Maßnahmen nicht ausreichen? Werden die nicht gut genug umgesetzt? Liegt es daran, dass jeder sich aussuchen kann, was er macht?
Ich denke, und das haben wir in unserer Studie auch untersucht, es geht mehr um eine gemeinschaftliche Planung. Und bislang sind die Agrarumweltmaßnahmen so, hat auch eine klare Logik. Den Landwirten gehört ihr Land. Die Betriebe entscheiden, was wo angebaut wird. Das bezieht sich natürlich auf die Kulturpflanzen genauso gut wie auf diese Agrarumweltmaßnahmen. Und wenn es nun darum geht, Arten zu fördern, muss man bedenken, dass die Arten großräumige Ansprüche haben. Das heißt, sie brauchen nicht nur ein einziges Habitat, einen Lebensraum, sie brauchen verschiedene Habitate. Das muss man sich so vorstellen, Überwinterung oder Nisthabitat für Vögel und Bienen, die sind nicht unbedingt die gleichen Habitate wie dort, wo man Nahrung findet. Und gerade mit diesen Blühstreifen setzt man natürlich bei den Bestäubern an. Die waren ja auch in den letzten Jahren oft in der Presse, sind sicherlich positiv besetzt. Wir brauchen Bestäuber auch für die Agrarproduktion. Und Blühstreifen machen auch in der Landschaft was her. Das heißt, die sind da eine ganz schöne, ansehnliche Maßnahme, die auch relativ einfach umzusetzen ist. Das Problem ist nur, dass die Landwirte dann entscheiden, dass diese Blühstreifen oder Blühflächen eher auf den Ungunststandorten sind. Das heißt, an beschatteten Waldrändern oder am Rand der Felder, wo es vielleicht ein bisschen feuchter ist und nicht wirklich in der Landschaft platziert. Und was wir daran kritisieren, ist, dass es vielfältige Landschaften braucht. Einmal nicht nur mit diesen annuellen, also einjährigen Blühflächen, die im Sommer viel Nektar und Pollen für Bienen zur Verfügung stellen, daher auch ganz beliebt bei Imkern und Imkerinnen sind, sondern man braucht auch Hecken, man braucht auch wieder Tümpel, man braucht Fließgewässer, man braucht auch einfach Sukzessionsstadien, das heißt offengelassenes Land, wo sich Büsche und vielleicht auch Bäume entwickeln. Man braucht aber auch Naturschutzgebiete, die dann viel intensiver und viel aufwendiger gepflegt werden, wie Trockenrasen oder Magerrasen.
Mhm. Glauben Sie denn, dass das mit freiwilligen Maßnahmen gewährleistet werden kann? Oder würden Sie sagen, wir brauchen verbindliche Regeln für alle Landwirte EU-weit?
Das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage. Vielleicht muss man einfach an der Umsetzung generell arbeiten. Die EU, und das wird ja auch oft kritisiert, auch von Seiten der landwirtschaftlichen Betriebe, schlägt was vor. Man kann auswählen aus der ersten und zweiten Säule. In der zweiten Säule sind auch die aufwendigeren Maßnahmen. Da findet man dann auch ja, eine bessere Kompensationszahlung. Aber wichtig ist, dass es eine Umsetzung gibt, wenn wir auf die Landschaftsebene wollen. Wenn wir sagen, wir wollen diverse Landschaften mit unterschiedlichen Habitaten, dann müssen diese Landschaften gemeinschaftlich geplant werden. Und das ist die Idee, die wir auch in unserer Studie vorschlagen, wo wir sagen, wir brauchen ja Verbände, das wird in den Niederlanden schon gemacht, das ist dann der kooperative Agrarnaturschutz, wo man sagt, wir haben hier eine Landschaft, die können wir aufwerten durch Hecken, durch Tümpel, wo dann gemeinsam mit Akteuren in diesen Landschaften geplant wird, welche Lebensräume wo umgesetzt werden können. Und dann können eben entsprechend auch der Ausstattung der Landschaften ein bisschen teurere Maßnahmen umgesetzt werden, die dann aber gut platziert werden und vielleicht gar nicht so viel Fläche in Anspruch nehmen, die zusätzlich aus der Produktion genommen werden muss. Also unser Credo ist im Grunde zu sagen, gemeinschaftlich planen und zwar regional, also nicht top-down von der EU nach unten dekliniert, sondern durch die Gemeinden, unterstützt von Verbänden wie dem Landvolk von unten nach oben, also bottom-up.
Sagt Dr. Katrin Westphal, Professorin für funktionelle Agrobiodiversität und Agrarökologie an der Uni Göttingen, mal im Profis auf Radio 1. Frau Westphal, danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Bakterien kleben stärker als Sekundenkleber auf der Haut. Das Bakterium Staphylococcus aureus kommt auf fast allen Menschen vor. Dabei haftet es besonders fest an der menschlichen Haut. Seine Klebkraft ist stärker als die von Sekundenkleber. Möglich wird das durch ein spezielles Bakterieneiweiß, das sich an ein weiteres Eiweiß in der Haut bindet. Dadurch sitzt das Bakterium fest und lässt sich nicht durch Waschen, Schwitzen oder Kratzen entfernen.